Liebe Fair Fashionistas, heute ganz besonders Conny und ich ganz alleine, weil uns haben ganz viele Leute gefragt, sie wollen mehr über uns wissen, über die Leute hinter Talkslow. Conny, jetzt sind wir mal dran, du und ich.
Leute, das finde ich großartig. Ne? Es ist so lange her, dass wir mal miteinander wieder geredet haben.
Absolut.
Es wird Zeit. Schön, dass wir uns heute hier mal einfinden, natürlich nicht live, sondern nur digital.
Aber geht auch, ne? Das haben wir inzwischen gelernt. Man muss Abstriche machen, aber die Abstriche können auch ganz lustig sein. Wir können also heute ganz geheim in Unterhosen oder wie auch immer, Fair Fashion Unterhosen natürlich, bei uns zu Hause sitzen und miteinander sprechen. Ungeschminkt.
Und das Thema Abstriche ist ja auch ganz aktuell, ne? Jetzt in Corona-Zeiten. Also wir haben ja gesagt, dass wir heute mal zu zweit sprechen, weil sich das viele Hörer und Hörerinnen unseres Podcasts gewünscht haben und weil wir selber eigentlich mal das ganz interessant fand. Wir tauschen uns ja eher mal so ein bisschen zwischen Tür und Angel aus. Ach, wie fandest du meine Folge mit der oder wie fandest du meine Folge mit der? Waren ja, glaube ich, bisher nur Frauen oder haben wir auch schon Männer dabei?
Ja, wir haben auch schon einen Mann. Erst. Der kommt jetzt.
Der
genau,
kommt
ganz
erst
große Überraschung.
Hat ja noch keiner gehört.
Nee.
Und wir haben gedacht, wir gestalten die Folge heute mal zu zweit und befragen uns gegenseitig und machen mal so eine kleine Rückschau. Was haben wir bisher schon so mitgenommen aus den 6 Folgen, die wir immerhin schon aufgezeichnet haben? Was ist hängen geblieben? Was hat uns gut gefallen? Was hat uns überrascht? Worauf haben wir noch Lust? Und ich würde sagen,
wie geht die Reise weiter? Ja, genau.
Geht die Reise weiter?
Es kommt mir schon so lange her vor, dass wir angefangen haben damit. Erinnerst du dich noch an die erste Folge mit Melissa? Warst du da sehr aufgeregt eigentlich?
Ja, ich war schon ein bisschen aufgeregt, weil ich dachte, ich meine, ich bin ja die Außenministerin in unserer kleinen Arbeitskonstellation. Also wir scherzen ja mal, dass jeder von uns 6 Abteilungen, mittlerweile sind es wahrscheinlich eher 10 betreut. Du bist ja unsere Innenministerin, ich bin die Außenministerin. Das heißt, ich mache ja eh immer viel Gequatsche für Insta und unsere anderen Social-Media-Kanäle.
Und spulst da immer schön immer die gleichen Texte ab, wolltest du gerade sagen, ne?
Nein, aber ich wollte sagen, ich bin ja eigentlich eh im Flow zu reden, aber ich fand das schon nochmal eine Herausforderung, dann wirklich als Moderatorin oder auch Interviewerin aufzutreten. Melissa kennen wir ja schon eine Weile und ich fand es total spannend, sie zu interviewen, aber ich war schon ein bisschen aufgeregt, weil ich dachte, hoffentlich kriegen wir das auch gut hin, aber wir waren da ja auch, es war irgendwie ein super nettes Setting.
Es hatte doch auch irgendwie dann auf einmal trotzdem was Offizielles, so, das fand ich so verrückt. Ne?
Ja,
wir waren
genau.
Ja mal nicht in so einem lockeren Setting, so wie wir jetzt hier schön bei uns zu Hause, sondern in einem echten Studio und irgendwie mit echten Leuten, die einem dann zugucken, wenn man irgendwie was sagt und macht und irgendwie ja auch fast als, naja, als Einladende dann als Expertin für irgendwie was. Also ich fand es schon ein bisschen aufregend.
Ich fand es auch sehr aufregend. Ich fand es aber auch wahnsinnig angenehm, dass wir plötzlich eine andere, oder ich jetzt bei der ersten Folge und du dann ab der zweiten Folge auch, dass wir auf einmal eine andere Rolle inne hatten. Nämlich normalerweise sind wir ja die Personen, die gefragt werden um Know-how, wie macht ihr das? Was denkt ihr, wie kann man einen systemischen Wandel in der Modeindustrie herbeiführen? Und plötzlich durften wir anderen die Frage stellen und ja uns auch so ein bisschen zurücklehnen und einfach mal zuhören, was andere Menschen denken, wo man eigentlich ansetzen müsste, damit dieser Irrsinn der Fast-Fashion-Industrie irgendwie mal ein Ende findet oder sich verändert. Das fand ich auch sehr angenehm.
Das fand ich auch, die Rolle war ganz angenehm, ne? Dass man mal nicht die befragte Expertin ist, sondern dass man mal all seine Fragen loswerden kann an ExpertInnen, die man vielleicht sonst auch nicht so befragen würde. Das hat mir ganz doll gefallen. Ich finde, ich habe sehr, sehr viel gelernt und sehr, sehr viele andere Einsichten auch innerhalb der letzten 6 Episoden gehabt.
Ja. Also, gibt es denn eine Folge, wo du sagst, das hat dich total überrascht oder sehr bewegt, die dir sozusagen sehr im Ohr geblieben ist?
Mir sind ganz viele, gerade von der ersten Episode mit Melissa, viele Sachen im Ohr geblieben, die schon fast so ikonisch, also wie so Slogans. Nee, aber da finde ich es so toll, dass du auch die ganzen, du hast dir ja die große Mühe gemacht, die besten Quotes auch nochmal rauszusuchen und rauszuschreiben. Und da habe ich bei jeder Folge nochmal gedacht, wie toll das ist, dass man so echte Expertinnen vorm Mikro hat, die einfach mal so aus dem Nähkästchen so fundierte, interessante Sachen raushauen.
Total. Und Melissa sagt ja an einer Stelle, früher hatte man einen Kleiderschrank, heute haben die Menschen ein Ankleidezimmer. Was ist passiert? Und ich fand auch, das war so ein schöner Ausspruch für die Quantität der Dinge, die uns heute alle umgibt. Gerade bei Thema Kleidung ist das ja immens, wie viel Sachen man überhaupt besitzt. Also ja, ich finde, das hat sie doch sehr treffend auf den Punkt gebracht. Aber mir ist auch sehr die zweite Folge dann mit dir und Heike Derwans im Gespräch geblieben, die ja super interessant darüber darüber berichtet hat, warum Secondhand für manche Menschen so eine Versuchung ist und für andere sowas Bedürftiges hat. Also das fand ich zum Beispiel total spannend. Du hast sie ja dazu interviewt. Ging dir das auch so? Also die hat nochmal, finde ich, so einen ganz neuen Blick auf das Thema Besitz und wie gehen wir mit Secondhand tatsächlich umgelenkt.
Ja, weil das vor allen Dingen auch so eine ganz, finde ich, tolle Mischung aus Gefühl und Wissenschaft war. Also sie hat daran ja geforscht, ne?
Ja.
Und hat das aber trotzdem. Forscherin. Sie ist eine echte Forscherin und hat es aber trotzdem so persönlich, eindringlich und auch ja, aus ihrer eigenen Erfahrung rübergebracht. Das fand ich, also da habe ich mich manchmal richtig erkannt und ertappt gefühlt.
Ja, das stimmt.
Aber wenn ich jetzt so ein, sage ich mal, ein Fazit über die ersten 6 Episoden ziehen würde, würde ich sagen, dass wir tatsächlich jedes Mal auch wieder darauf zurückgekommen sind, dass, dass unser Konsumverhalten einfach so verrückt geworden ist und so crazy. Und das haben wir bisher bei jeder Folge eigentlich als Essenz irgendwie rausschälen können, ne? Dass es ganz viel darum geht, Konsum umzudenken und gar nicht zu sagen, ach Mensch, jetzt wechseln wir Fast Fashion gegen Fair Fashion aus und dann ist alles tutti.
Das fand ich ja auch so spannend in der Folge mit Viola von Greenpeace, die ja wirklich da eine, die ist ja irgendwie auch eine Rakete hinter dem Mikro. Also ich finde, ja, die hat wirklich so tolle Sachen gesagt. Die war wirklich on fire. Also es hat richtig Spaß gemacht, ihr auch zuzuhören. Also genau. Ich war danach selber ganz inspiriert davon, was
durchgeschwitzt.
Durchgeschwitzt. Ich meine, wir sind ja eh so ein Thema drin, was man da einfach nochmal mitgenommen hat. Und sie hat ja auch gesagt, wir müssen unser Immunsystem stärken. Also es geht jetzt nicht nur darum, dass wir uns jetzt gerade stark gegen das nervige Coronavirus aufstellen, sondern auch in Bezug auf unser Konsumverhalten müssen wir lernen, so ein bisschen die Angie, die Teflon, die Teflon-Frau oder Mann zu machen und bestimmte Versuchungen an uns vorbeigehen zu lassen. Das ist mir auch sehr, sehr im Ohr geblieben. Dass man sozusagen eigentlich, dass die Industrie uns damit lockt, dass sie uns nicht ein Kleid verkauft, sondern ein Lebenstraum. Ja, du kaufst dieses Piece und du wirst Freunde haben, du wirst ein Bier am Strand trinken, du wirst keine Sorgen haben. Und obwohl man das ja alles weiß, hat sie sehr schöne Bilder, fand ich, gebracht, die nochmal zeigen, Leute, wacht auf, das, was ihr eigentlich sucht, findet ihr vielleicht gar nicht in Kleidung.
Genau, und das schließt ja auch wieder den Bogen zu Heike Derwanz. Ne? Warum, was ist das eigentliche Bedürfnis hinterm Besitzen und Kaufen? Und muss man wirklich immer alles besitzen und muss immer alles neu sein und so? Ich fand bisher alle Folgen hochinteressant. Aber es soll ja irgendwie auch nicht nur über unseren Podcast heute gehen. Ne? Es soll ja auch ein bisschen darüber gehen, zu erzählen, was wir sonst mit Bridge and Tunnel so machen, was wir mit dem Podcast vorhaben und so, was Corona mit uns gemacht hat, wie es dazu kam und so.
Aber sag mal, wir werden ja in jedem Fall weitermachen mit dem Podcast. Ja. Wir haben ja gerade erst gestartet und haben ja beide gesagt, das ist irgendwie, macht uns total Spaß.
Ja.
Schlaue Menschen einzuladen und gemeinsam mit ihnen über unser Lieblingsthema Fast versus Fair Fashion zu reden und dazu zu lernen. Auf welche Themen hast du Lust? Was erwartet uns bald?
Interviewst
du bald, Lotte?
Also, was ich total verrückt fand, ist, dass nachdem wir anfingen, wir haben ja schon eine wunderschöne Sammlung an Themen, die wir irgendwie interessant finden, an Leuten, die wir gerne einladen würden, dass
du, ich glaube, damit können wir noch 5 Jahre Podcast machen.
Aber hallo. Und zwar jeden Tag.
Ja.
Nee, aber dass das so ein großes Echo gefunden hat. Es sind ja tatsächlich Leute auf uns zugekommen mit wahnsinnig interessanten Themenvorschlägen, mit super interessanten Zugängen zu sehr, sehr tollen Leuten, dass uns, glaube ich, die Themen nicht ausgehen werden. Ich glaube, was als nächstes tatsächlich nochmal dran sein müsste. Also ich würde mich sehr freuen, wenn wir tatsächlich nochmal in diese Altkleider-Thematik richtig tief eintauchen würden.
Unbedingt.
Ne? Das ist ja die Klamotte, die es schon gibt. Was passiert mit der? Wie wird die noch weiter genutzt und so weiter? Und wer kann einem da Licht ins Dunkel bringen, welche Verantwortung wir vielleicht auch für die Dinge haben, die wir schon besitzen? Das fände ich hochinteressant.
Dann das Thema Bekleidungsindustrie.
Genau, Bekleidungsindustrie. Es heißt ja nicht, ist ja nicht nur die Mode, sondern Bekleidung ist ja eigentlich ganz viel anderes auch. Also es sind ja auch sehr viele textile Stücke, die so in den Umlauf gelangen haben, jetzt mit Fashion gar nicht so viel zu tun, sondern sind vielleicht auch so in der Arbeitskleidung, Berufskleidung, Schutzkleidung und so zu Hause. Auch interessant. Was gibt es da für Ansätze? Was ist das für ein Markt? Wie groß ist der? Wie steht es da um die Fairness und so? Also finde ich auch sehr interessant.
Was ich auch noch super interessant finde, ich würde gerne mal so ein paar einschlägige Labels einladen, über die man ja oft spricht.
Da du meinst gerne jetzt mal böse Labels?
Genau, ja. Also große, global agierende Labels, die hoffentlich auch Lust haben, mit uns zu sprechen, die aber auch Lust haben auf einen offenen Diskurs und mal erzählen, wie sieht denn jetzt eine Nachhaltigkeitsstrategie tatsächlich von H&M aus? Wie macht das zum Beispiel Levi's und so weiter und so fort? Aber auch natürlich Fair Fashion Brands zu Wort kommen zu lassen, die einen besonderen Ansatz fahren, und zu fragen, was macht ihr jetzt anders und wie, das finde ich immer ein Thema, was mich und dich ja auch sehr umtreibt, das weiß ich, wie schafft man es, nicht die Quantität, die jetzt die Fast Fashion produziert, durch eine Quantität an Fair Fashion zu ersetzen. Also das kann doch nicht die Lösung des Problems sein, dass alle genauso kaufen, dass alle genauso viel kaufen wie bisher.
Und der Altkleiderberg wird größer und größer, ne?
Auf jeden Fall. Qualität. Also ja. Wie schaffen wir es, ein Modell zu finden, bei dem wir die Lust an der Mode beibehalten können, aber dass sich das in jedem Fall auch eine Form der Reduktion beinhaltet. Also wie geht das zueinander? Und da würde ich super spannend finden, auch Brandvertreter zu hören.
Und ja, das finde ich, VertreterInnen sind es ja meistens. Innen. Nee, das finde ich auch hochinteressant. Auch wirklich dieser Einblick mal in die Köpfe der Großen, dass man da mal einen Einblick gewinnt. Weil natürlich sehen wir gar nicht, was vielleicht auch schon für Anstrengungen bei den großen Modeplayern so dran sind, mal so reinzuhorchen oder mal zu sehen, was haben die, springen die jetzt auch nur auf so einen Trend auf und das ist alles Greenwashing oder Augenwischerei oder so? Oder gibt es da tatsächlich ein ernstzunehmendes Umdenken, auch was einfach Quantität, Qualität etc. angeht? Das wäre ja so schön, wenn man da tatsächlich echte Einblicke bekäme und nicht nur sowas wie Pressemitteilungen. Ne?
Und worüber ich mich auch sehr freuen würde, da bist du ja unsere Expertin, das Thema innovative Materialien, kreislauffähige Textilien, da tut sich ja auch gerade wahnsinnig viel in der Industrie.
Sowieso da, Kreislaufwirtschaft oder Zirkularität, ne?
Ja, unbedingt.
Was kann es für Materialien geben, die tatsächlich eine echte Zirkularität beinhalten? Und da ist es vielleicht auch später nochmal interessant zu gucken. Sowas geht, glaube ich, nur im ganz großen Maße richtig industriell. Das ist eigentlich fast ein Thema für die großen Player und nicht nur für die kleinen Feen und Elfen, die schon ganz tolle Sachen machen.
Bist du eher Typ Fee oder Typ Elfe?
Ist das das Gleiche oder ist das was Unterschiedliches?
Ich überlege auch gerade. Okay, also ich halte mal fest, wir haben sehr, sehr viele Ideen, auf die wir Lust hätten. Wir haben uns ja auch schon mal darauf geeinigt, dass wir super gerne mal so jemand wie Tupoka Ogette einladen würden, die immer über Rassismus sprechen würden oder auch noch mit anderen Menschen, die noch stärker in dem Thema Rassismus im Kontext Modeindustrie unterwegs sind. Das würde ich super spannend.
Fand ich auch super spannend. Und du hast gestern, oder war das vielleicht heute, auch noch so ein interessantes Thema angestoßen, wo es darum ging, Übergrößen beispielsweise. Fair Fashion für Übergrößen oder Diskriminierung in der Mode, was Größen angeht. Das finde ich auch hochinteressant, so dieses Diktat der Mode, dass alle Leute in eine bestimmte Größe passen müssen. Und das ist dann leider meistens nicht Fair Fashion, weil die nur in bestimmten Größen produzieren. Finde ich hochinteressant, was da auch an Ausgrenzung und Diskriminierung stattfindet.
Total.
Also es gibt genug Themen, ne?
Zum Glück. Jetzt muss man ja sagen, wir haben ja schon relativ lange davon fabuliert, einen eigenen Podcast zu machen. So ätzend Corona ist, also wirklich, es ist ein Thema, was, glaube ich, niemanden kalt lässt. Wir sind auch ordentlich angefressen hier von dem letzten Jahr. Es hat uns ja auch sehr, sehr viel Kraft gekostet in verschiedenen Lebensbereichen. Quatschen wir ja gleich sicher nochmal drüber. Aber was es in jedem Fall geschafft hat, ist es, uns den letzten Push zu geben, einfach mal einen Podcast zu machen.
Absolut. Und uns auch so ein bisschen die Angst zu nehmen.
Ne? Ja, genau.
wir haben jetzt auf unterschiedlichste Art und Weise mit unterschiedlichsten Hürden und unterschiedlichsten Schwierigkeiten jetzt schon einige Podcasts aufgezeichnet. Mal vor Ort, dann ging es wieder nicht. Dann der eine vor Ort, der andere am Mikro, der eine am Handy, der andere am Rechner, jeder bei sich zu Hause und so weiter und so fort. Und es hat alles irgendwie geklappt und ich glaube, wir waren...
Du in deinem Schlafzimmer.
Wir waren alle gnädig und auch unsere HörerInnen waren wahnsinnig gnädig, dass man sich da mal ausprobieren durfte und das auch in Ordnung ist so. Und ich finde, wir hätten uns das wahrscheinlich nicht getraut unter Nicht-Corona-Bedingungen. Der hätte alles perfekt sein müssen.
Doch, hätten wir uns getraut. Wir trauen uns noch ganz viele Sachen. Aber es hat uns noch mal so den letzten kleinen Schubser gegeben, jetzt einfach mal zu machen. Da sind wir auch große Fans davon, ne? Dass man einfach mal startet. Und dadurch, dass so vieles nicht möglich war, haben wir das halt auch einfach mal gestartet. Und dann nimmt man halt ein bisschen unkonventioneller auf, als man das sonst vielleicht tun würde.
Wahrscheinlich.
Immer die tolle Unterstützung von Nordisch als Produktionsfirma, die uns ja, wenn wir vor Ort aufzeichnen, super sozusagen an unserer Seite steht und uns mit großem Know-how unterstützt, aber Corona-bedingt ist es ja auch nicht möglich, jeden einzuladen. Es ist auch richtig, sich nicht in einem engen Raum zu zweit für eine Stunde hinzuhocken. Und da bist du ja unser Technik-Nerd. Jetzt viele gute Möglichkeiten gefunden, auch digital aufzuzeichnen, sodass wir gar nicht an einem Ort sein müssen. Ja. Aber lass uns doch noch mal ganz kurz auf unser Lieblingsthema Corona
blicken. Endlich mal wieder drüber sprechen.
Alle, die sich jetzt ganz kurz mal für 10 Minuten zurückziehen wollen, haben jetzt die Möglichkeit dazu.
Jetzt kommt der Corona-Rant. Oh
Gott. Aber ganz kurz, was bedeutet das jetzt für uns, Lotte, für unser Label? Fucking Corona.
Sag du mal. Das ist, glaube ich, das, was vielleicht auch sehr interessant ist. Also wir haben ja gerade schon gesagt, den Podcast haben wir viel flexibler aufgenommen, als man das vielleicht sonst hätte machen können. Und ich glaube, das war auch unser Learning des letzten Jahres mit unserem Team und mit unserem Label. Wir mussten an so vielen Stellen so flexibel werden. Und wir waren vorher, glaube ich, nicht, also im Geiste immer flexibel, das ist klar.
Immer.
Aber wir haben natürlich ein festes Produktionsteam, das zu festen Produktionszeiten feste Aufträge abarbeiten muss. Da ist nicht ganz so viel Bewegungsfreiheit und Gestaltungsfreiheit auch für die Einzelne drin. Und das musste sich ja sehr, sehr plötzlich ändern. Und wir mussten tatsächlich von einem Tag auf den anderen und von einer Woche auf die andere uns immer den neuen Gegebenheiten anpassen. Und ich erinnere mich noch, vor einem Jahr hat uns das gehörig Angst eingejagt und einen gehörigen Schrecken. Also neben dem Schrecken über eine schreckliche Pandemie, die da jetzt über uns hereingebrochen ist und der man jetzt fast schutzlos ausgeliefert schien, dann auch so diese Angst, oh weia, wie geht das mit der Produktion weiter?
Total.
Ganz große Unsicherheit. Wir merken ja sonst, dass unser Produktionsteam, das hauptsächlich aus Männern und Frauen besteht, die aus der Langzeitarbeitslosigkeit kommen, dass die sehr eine große Verbindlichkeit schätzen, klare Strukturen, ganz viel Sicherheit brauchen, selber gar nicht so viel Selbstsicherheit haben. Und da habe ich zuerst gedacht, um Gottes Willen, wenn wir jetzt hier alles umstoßen und alles so ganz spontan machen müssen und allen andere Verantwortlichkeiten zusprechen müssen, das wird nichts. Und ich finde, wir sind alle über uns hinausgewachsen.
Ja, ich finde das auch. Also wir haben ja, jetzt ist es ja wieder so, dass wir seit gestern in zwei Teams arbeiten.
Ja, Team Blau und Team Gelb.
Ich bin Team
Blau,
Gelb.
The winner. Team Blau is the winner.
Wir haben ja letztes Jahr dann auch, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, ich glaube auch vielleicht im April.
Gleich im April, also vor einem Jahr.
Da auch ja das Team geteilt und haben gesagt, okay, wir versuchen das erstmal, wir bleiben sozusagen dabei, dass wir in kleineren Gruppen arbeiten müssen, aber wir schicken einen Teil des Produktionsteams tatsächlich nach Hause mit Industrienähmaschinen, haben natürlich vorgefragt, wer kann sich das vorstellen und so. Und dann haben auch ein paar sozusagen ihre Bereitschaft signalisiert und dann haben wir das umgesetzt, Industrienähmaschinen nach Hause geschickt, haben trotzdem versucht, also in zwei Teams an unterschiedlichen Orten an einem physischen Auftrag zu arbeiten und in der Produktion.
Ein sehr großer Auftrag, genau. der nicht gestoppt werden konnte.
Ja, das
der musste
Team-Auftrag
fertig werden.
Damals, ne?
Ja, ein riesen Ding.
Und ich fand, und das ist ja eigentlich schon ein Ding der Unmöglichkeit, man hat einen physischen Auftrag und soll ihn an verschiedenen Orten umsetzen, weil wir ja arbeitsteilig unterwegs sind, das können sich vielleicht viele auch gar nicht vorstellen, aber es ist ja nicht so, dass eine Person eine Bauchtasche näht, sondern jeder näht eigentlich ein bestimmtes Teil der Tasche und am Ende sozusagen entsteht die Tasche daraus. Und wir haben gedacht, das
wie so ganz viele kleine Rädchen, die so ineinander greifen müssen, kann man sich das vorstellen. Einer schneidet zu, der andere macht dies, genau.
Genau, also. Wir haben gedacht, das kriegt man auch so zu Hause abgefedert, indem man die Arbeitsschritte ein bisschen anders denkt. Also ich fand, da waren wir wahnsinnig flexibel und sehr einfallsreich. Und ich fand auch, die zwei Teams haben das super gemacht. Unsere Anleiterin konnte sich ja schlecht dubeln. Die hat dann das eine Team angeleitet. Die war auch im Homeoffice.
Genau, weil die hat ja auch, das muss man, auf einmal waren ja auch alle Kinder zu Hause.
Ja, genau. Ne?
Und da mussten dann auch Kinderbetreuung übernommen werden.
Angeleitet, die auch zu Hause waren. Und Mandip hat sozusagen die Produktion geleitet in der Werkstatt. Das hat sie so toll gemacht. Oder? Das haben wir auch schon oft gesagt. Die ist ja über sich hinausgewachsen. Die hat, auf einmal haben wir gemerkt, wow, Mandip kann auch führen.
Ja, die hat vor 5 Jahren als Praktikantin bei uns angefangen. Ne? Das muss man sich vorstellen.
Ja. Also es hat sie so toll gemacht. Das ist eine unserer dienstältesten Näherinnen. Und dann haben wir aber gemerkt, oh Gott, wir können es unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen eigentlich nicht zumuten, dass in ihren doch oftmals beengten Wohnverhältnissen mittendrin noch eine laute Industrienähmaschine steht. Das fand ich dann krass, irgendwann zu merken, dass es dem Teil des Teams, der zu Hause war, dann eben doch auch nicht so gut getan hat auf Dauer. Ja. Also wir haben das ja über 2 oder 3 Monate gemacht. Ne? Das war doch relativ lang, ich weiß nicht mehr wie lange. Und haben gesagt, okay, alles das, wofür wir eigentlich stehen, nämlich dass die Werkstatt ein Ort der Begegnung ist, dass man miteinander Deutsch spricht, dass man sich vieles zeigen kann, wo einem die Sprache fehlt, das ist ja alles weggefallen. Oder die haben zwar auch viel
Teamwork. Alle Teamwork und alles Zwischenmenschliche war auf ein Minimum reduziert.
Ja, für Menschen, die eben doch sehr gut daran tun, eine feste Arbeitsstruktur zu haben, die ihnen Sicherheit gibt und sie auch in ihrem Arbeiten dann stärkt. Dann haben wir gesagt, okay, das geht so nicht, es müssen alle wiederkommen.
Das war aber dann auch so zum Sommer hin, ne? Wo dann auch
die Infektionszahlen sowieso unten waren. Und jetzt sind wir ja wieder an dem Punkt zu sagen, okay, besser ist, lass mal das Team splitten. Aber jetzt eben mit dem Learning, keine Arbeit zu Hause, sondern wir organisieren uns zeitlich anders in der Werkstatt. Ich sag mal so, heute hat es so semi-gut geklappt. Team Gelb ist gegangen, da stand Team Blau schon in der Tür. Alle haben sich fröhlich zugewunken und noch mal ein bisschen geplaudert.
Also noch mal schön gedrückt, ne? Und Küsschen, Küsschen.
Das zum Glück nicht, aber da haben wir noch ein bisschen Luft nach oben. Aber genau, wir haben zumindest schon mal den Weg eingeschlagen.
Ja, es ist einfach, man muss es so sagen, es gibt Berufe oder Tätigkeiten, wo Homeoffice nicht möglich ist. Also das, was einem nahegelegt wird, ins Homeoffice zu gehen, das ist ein großer Luxus, glaube ich. Der ist im produzierenden Gewerbe so nicht möglich.
Wir haben für uns ja aber gemerkt, es hatte auch so ein paar ganz angenehme Effekte. Also wir arbeiten ja sowieso schon seit Ewigkeiten, ne? Immer 2 Tage remote und 3 Tage vor Ort.
Und du hast kann einfach nicht arbeiten, wenn du im Büro bist. Da kriege ich einen Knall.
Und ich kann nur arbeiten, wenn du im Büro bist. Meine Liebe, ich brauche doch die schöne Aussicht auf dich. Du hast ja auch einen schönen Blogbeitrag geschrieben über deine Naherfahrung mit dem Thema New Work. Auf einmal geht vieles auch anders. Magst du darüber noch mal ein bisschen was erzählen?
Frag deine Frage zu Ende. Ich wollte dich gar nicht unterbrechen.
Nee, ich habe mich nur gerade daran erinnert, wie lustig ich das immer fand, als wir uns dann gegenseitig diese irren Videos unserer Kinder zugeschickt haben, die einem zu Hause am Rockzipfel hingen. Das war natürlich für die Kleinen auch mühsam. Da haben wir die verschiedensten Beschäftigungsmethoden gefunden. Ich erinnere mich daran, dass du Palma sehr lange damit beschäftigt hast.
Unsere ganzen Steuerunterlagen zu schreddern, ne?
Schreddern stundenlang. Arme Kerl geschreddert.
Also jetzt ist unser Hobby ja Netflix, ne?
Oh, wie bei uns, was ganz Neues.
Nee, aber tatsächlich habe ich gemerkt, und das hatten wir vorher schon, Conny und hatten wir ja schon vor etabliert, dass es für manche Leute, zum Beispiel für mich, ein sehr gutes Gefühl ist, mir meine Arbeit selber einzuteilen, und zwar auf die Zeiten, zu denen ich produktiv bin. Ich bin selber nicht so, also wir brauchen das für unser Produktionsteam ja, dass alle gleichzeitig an einem Ort sind, weil die verzahnt miteinander arbeiten. Wir haben ja manchmal den Luxus, dass wir tatsächlich dafür nicht gebraucht werden und dann zu einer anderen Zeit, wo wir vielleicht eine größere Inspiration haben, besser arbeiten können. Und ich finde, das hat sich jetzt auch noch mal sehr
so viel mehr... So wie jetzt um 22 Uhr.
Nein, aber du, vielleicht schlafen wir dafür morgen mal aus. Wäre ja toll.
Wäre es klappbezählig. Oh, okay.
Nee, aber tatsächlich, dass man sich so ein bisschen mehr erlaubt, mal zu gucken, wann passt
wann
es
überhaupt ins
Leben.
Wann ist man produktiv?
Wann bin ich produktiv? Oder wann geht es gar nicht? Wann muss ich mich echt tatsächlich mal um meine Leutchen hier zu Hause kümmern? Ja. Wann muss ich
damit
mit dem Hund rausgehen?
Müssen.
Ja. Naja, oder auch so Sachen, ne, wenn der, wie heißt er nochmal, der Typ, der immer die Heizung abliest und so, wenn der kommt, dann musstest du dir früher einen halben Tag Urlaub nehmen oder was. Jetzt kann ich das irgendwie ein bisschen flexibler in meinen Tag einbauen, finde ich viel schlauer und fühle mich dadurch selbstbestimmter. Und für mein Leben ist das was, was ich brauche, merke. Also ich mag gerne das Gefühl haben, ich entscheide selber über meine Zeit, weil ich gehe sehr verantwortungsvoll damit um und du gehst damit auch sehr verantwortungsvoll oder sagen wir eher ausbeuterisch mit der privaten Zeit zugunsten der Arbeitszeit um. Aber
sehr verantwortungsvoll. aber ich fand, wir haben es ja auch eigentlich
in Zeit.
Ja, sorry. Wir haben es ja uns ja auch eigentlich ganz gut, fand ich, organisiert bekommen, so mit unseren Lebenspartnern auch. Ne? Die waren ja Teil des Konstruktes, dass das auch irgendwie funktionieren konnte.
Warum ist schlecht als recht?
Ne? ich fand aber schon im Großen und Ganzen haben wir es eigentlich ganz gut hingekriegt. Es war wahnsinnig anstrengend. Ich kann richtig so körperliches Gefühl abrufen, wenn ich daran zurückdenke. Also ich fand jetzt das erste Quartal in 2021 richtig anstrengend. Wir waren so mit unseren Nachbarn als Kohorte organisiert. Es war eine wahnsinnige Mikroorganisation mit verschiedenen Babysittern, da so ein paar Stunden oder Tage in der Woche abzufedern. Oh, also die Kinder haben das toll gemacht und so, aber es ging mir schon ganz schön unter die Haut. Ja. Jeder Tag war anders, man musste sich immer wieder umstellen.
Dann und das habe ich immer noch ein bisschen, Conny.
Zeiten, oder? Dass man manchmal denkt, so, nein, jetzt hier nochmal und da nochmal, also ich bin sehr froh, dass es vorbei ist.
Ach. Aber so richtig vorbei ist es, glaube ich, nicht. Also es ist ein fragiles Konstrukt und es kann sich jede Woche ändern. Also ich glaube, wir tun ganz gut daran, uns gedanklich immer nur auf die aktuelle Woche einzustellen und alles Weitere dann so ein bisschen in der Schwebe zu lassen, weil sonst entstehen ja immer nur Enttäuschungen. Ne?
Ja,
es wird leider nicht immer so geradeaus weitergehen und es können total viele verrückte Sachen dazwischen kommen. Was ich aber im Kleinen auch gar nicht so schlecht finde. Vorher war man immer so perfekt und immer so allzeit bereit und immer einsatzfähig und jetzt ist es viel in Ordnung zu sagen, ey, sorry, bei uns hat die Schule dicht gemacht wegen Corona, ich muss alles umschmeißen. Ist natürlich ein blöder Grund, aber einfach zu merken, okay, es gibt Prioritäten, da muss man irgendwie flexibel mit umgehen, finde ich gar nicht so eine schlechte Einsicht, sage ich mal. Weil ich bin ja nicht nur der Arbeitsmensch, ich bin ja auch der Privatmensch und der Kinderbetreuungsmensch und der Hunde-Rausgeh-Mensch und so weiter und so fort.
Ist auch bloß, du hast zu Hause auch 6 Abteilungen.
20.
Die du ausführst, mindestens 20.
Na gut, und ich meine, das wirst du ja auch nochmal erzählen können. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, auch mit dem Aushandeln der Rollen, die man zu Hause ausfüllt. Ich finde, da hat man auch nochmal verhandelt.
Ja,
wie lief, also bei uns lief es jetzt nicht, sage ich mal, reibungslos über von einem, wie wir vorher unseren Alltag gemeistert haben, zu jetzt unter Corona-Bedingungen, weil auf einmal sind ja ganz andere, ist man zu anderen Zeiten da und so. Und ich finde, das war auch nochmal hat bei uns zu ein bisschen Knatsch geführt, muss ich sagen. Ich weiß nicht,
hat in jedem Fall Verhandlungen gebraucht, obwohl, weißt du, was ich auch richtig, richtig anstrengend fand? Jeden Mittag sich ein Kinderessen zu überlegen. Das hat mich wahnsinnig gemacht.
Aber Conny, ich habe dir doch meinen tollen Tipp gesagt, oder nicht? Ganz ehrlich, du hörst
Deinen Wochenplan. Deinen Wochenplan.
Nicht nur meinen Wochenplan. Ich habe hier eine Liste mit 45 Gerichten.
Ja, meine Kinder essen ja nur ungefähr 6 Gerichte.
Das macht nichts. Das macht nichts. Dann 6 Gerichte reichen, ja. Also bei den 45 Gerichten, die wir haben, ist auch sowas wie Milchreis dabei.
Ich konnte jetzt nicht mehr sehen, was wir in dem letzten Jahr an Pizza, Maultaschen, Nudeln oder alles.
Morgen so Pommes, glaube ich.
Oh wei. Ja, also, aber du hast recht, das ist natürlich noch nicht vorbei. Ich finde auch schlimm eigentlich oder auch interessant zugleich, wie sich so die Wahrnehmung verändert, denn es ist ja gerade alles andere als normal. Jetzt ist Wechselunterricht, man hat die Kinder immer noch zu Hause, aber man ist ja schon so froh um alles, was geht, was den Kindern auch wieder ein bisschen normalen Alltag beschert, wo sie auch wieder Bildung so mitnehmen können, wie es vielen Kindern gut tut. Also komisch, dass ich vorhin gesagt habe, ja, jetzt ist als wäre das jetzt schon ewig her, dass man sich umständlich organisieren müsste. Das läuft ja immer noch fort, aber ich kriege schon so Abnutzungserscheinungen. Das ist ja
Wahnsinn. Oh, absolut. Ich bin auch absolut abgenutzt.
Aber sag mal, wie schätzt du es ein, um jetzt nochmal einen kleinen Themenschwenk hinzubekommen, was diese verrückte Corona-Zeit, also alle, die jetzt die Augen zugemacht haben, Corona-Talk ist jetzt hoffe ich gleich vorbei. Wie schätzt, ihr könnt wieder die Augen aufmachen oder die Ohren aufmachen. was glaubst du oder wie nimmst du es wahr, wie hat sich Corona auf das Thema Fair Fashion ausgewirkt?
Also, was ich so verrückt fand, ist tatsächlich gleich am Anfang, haben wir ja selber gemerkt, wie die Welt zusammenhängt mit all ihren Lieferanten und Lieferketten, dass Sachen nicht zu bekommen waren und so. Das hat mir so doll nochmal die Augen geöffnet.
Die Masken, Lotte, du hast recht, ja. Es gab nirgendwo Gummiband.
Es gab kein Gummiband, es gab kein verschiedene Stoffe nicht, du kamst nirgendwo ran. Also ich glaube, das hat sehr, sehr vielen Leuten nochmal vor Augen geführt, wie doll die Fashion-Wirtschaft und das produzierende Gewerbe so zusammenhängt und wie interessant es wäre, mal darüber nachzudenken, wie sind denn die Zusammenhänge? Gibt es auch andere Lieferwege? Gibt es das auch woanders? Kann man da verbindlicher miteinander umgehen? Ja. So, das finde ich hochinteressant.
Wir haben ja auch gemerkt, dass wir durch unsere lokale Produktion erstaunlich krisenresistent sind.
Das hat absolut uns ja jetzt und agil. Genau. Wir konnten eigentlich weitermachen. Ja.
Genau, es hat uns jetzt nicht überrascht, aber es hat uns gefreut. Also wir haben das ja gehofft, dass es so ist, aber es gab ja nie den Moment, dass man in so eine Vergleichbarkeit hineingekommen ist. Wir hatten jetzt bis auf das Thema des Gummibandes keine Probleme, einfach weiter sozusagen unsere Dinge zu produzieren, denn wir brauchen ja nicht viel, bis auf unsere Used Denim und die paar Zutaten, die wir verarbeiten. Dann haben wir alles in-house, wir sind nicht irgendwie Dienstleistungen noch von außen angewiesen. Also das fand ich ein schönes Erkennen auch in dieser verrückten Zeit, dass der Weg, den wir eingeschlagen haben, eigentlich sehr solide ist und sehr krisensicher.
Ja, und ein zweites positive Einsicht war, und das wird wahrscheinlich auch andere Fair Fashion Labels zu treffen. Wir sind ja hauptsächlich online aufgestellt. Also das heißt, wir haben keine großen Läden, wo wir womöglich, die uns selber gehören, wo wir verkaufen, sondern alles online machen. Und das konnte auch mit allen Ladenschließungen und so dann ja eigentlich so weitergehen. Und sehr, sehr viele Leute, die vielleicht vorher auch noch nicht so affin waren, im Internet zu bestellen, davon haben wir auch ganz viele in unserem Kundenkreis, die haben sich auf einmal dann auch da viel Dollar rangetraut.
So wie du hast doch auch in Corona das erste Mal was online bestellt, oder?
In diesem Internet, ne?
Im Internet.
In diesem Internet habe ich auch was bestellt. Ja, genau, mit dem Fax habe ich das gemacht. Nein, aber tatsächlich glaube ich, dass es ganz viele Leute gewagt haben, sich vielleicht auch mal so umzuschauen. Und das war für viele kleine Labels, glaube ich, auch eine ganz große Chance. Ne? Weil im Internet eine Sichtbarkeit zu bekommen, ist ein ganz bisschen einfacher als also natürlich kann man da auch untergehen hinter dem riesengroßen Angebot, das ist klar. Aber es ist ein ganz bisschen einfacher, als in allen Läden Deutschlands mit einem gewissen Sortiment vertreten zu sein.
Ich fand es auch schön zu sehen. Ich hatte auch das Gefühl, Corona hat eigentlich dem Fair Fashion Thema wirklich einen Boost verpasst. Man hatte das Gefühl, also jetzt schätze ich das gerade ein bisschen anders ein, aber ich fand gerade auch so zu Beginn der Pandemie gab es ja eine wahnsinnige Solidaritätsbekundung auch gegenüber kleinen Brands. Viele Leute haben sich zurecht gefragt und tun das auch immer noch, welche Vielfalt möchte ich eigentlich noch in dieser Welt haben, wenn die Pandemie hoffentlich irgendwann mal vorbei ist. Also ich fand, die Leute haben sehr genau hingeschaut, was gilt es jetzt zu supporten, wo lohnt es sich eben nicht das Buch, sage ich jetzt mal, online zu bestellen, sondern die lokale Buchhandlung zu unterstützen. Genau. Das Gleiche gilt für kleine Brands oder auch Einzelhändlerinnen, die auch wahnsinnig von dieser Krise geplagt sind, haben wir auch eine super interessante Podcast-Folge mit Janine Wert, genau, von Werte Freunde aufgenommen. Also da fand ich schon, dass man gemerkt hat, dass die Leute so ein bisschen stärker das Augenmerk auf die Dinge richten, von denen wir uns wünschen, dass sie wichtiger sind. Also kleine Unternehmen, die es anders machen, Firmen, die Dinge anders denken. Und jetzt habe ich aber so das Gefühl, nach einem Jahr Krise sind alle so ein bisschen ermüdet. Auch die Solidarität. Ich will damit nicht sagen, dass die Leute nicht mehr solidarisch denken, aber es wird halt alles so ein bisschen schwieriger. zu Recht sind auch super viele Leute ja schon ganz lange in Kurzarbeit. Das Geld wird auch einfach weniger. Gleichzeitig hört man ja, E-Commerce geht wahnsinnig nach oben. Viele Leute kaufen wie verrückt. Aber ich finde, man
hat das vor allen Dingen konnten auch die großen Labels konnten ja auch nachrüsten. Das ist ja das Verrückte.
Total.
Ne?
Total.
Nicht nur die Kleinen haben auf einer sehr, sehr netten nachbarschaftlichen Basis vielleicht noch so Mini-Ökonomien aufrechterhalten können. Jetzt ziehen die Großen nach und gegen die kann man natürlich dann nicht anstinken, ja. Das ist klar.
Genau. Ja. Weil ich finde, wir sind trotzdem toll, gut durch das letzte Jahr gekommen. Das hat natürlich
gesegelt.
Auch genau damit zu tun, dass wir ja mittlerweile viel Upcycling auch für Partnerunternehmen machen, wie letztes Jahr auch viel mit Chibo. Das war natürlich toll, genau, dass wir da auch so einen starken Partner hatten, für den wir coole Produkte umsetzen konnten. Und jetzt glaube ich aber trotzdem, dass dieses Jahr auch herausfordernd wird. Das ist ja auch für viele Fair Fashion Akteure oder für so viele Lebensbereiche. Ich will jetzt gar nicht nur von der Mode reden, aber es ist ja nun mal der Talk Slow Podcast. Ein ganz schönes Unterfangen, da ja unser kleines Segelboot Bridge and Tunnel durch diese Krise zu steuern. Ich glaube, wir sind
Und es bleibt auch weiter zu beobachten, wer von den kleinen Labels und so den langen Atem haben konnte. Das ist ja auch ein langer finanzieller Atem. Ja. Da haben wir auch ganz interessant mit Verena von Lovejoy drüber gesprochen. Ne? Was bedeutet das eigentlich, eine Brand zu haben und tatsächlich auch darauf angewiesen zu sein, dass natürlich Sachen von einem geordert werden? Wenn keine Läden offen haben, dann kannst du nichts verkaufen. Ne? Und ich weiß persönlich von einigen Shops und auch von einigen kleinen Labels, die das einfach nicht durchhalten können.
Ja, ne? Wie auch, es ist ja einfach auch.
Wie auch, genau.
Ja. Genau. Deswegen finde ich es, denke ich schon immer wieder, also so, als wenn ich dich jetzt fragen würde, was treibt dich an? Was treibt dich jetzt auch in Corona-Zeiten an, immer ja diese Notwendigkeit von Fair Fashion und lokaler Produktion immer wieder hochzuhalten? Wie würdest du das beantworten?
Ich finde, es ist einfach, es hat sich bei uns so gezeigt, dass das, was eigentlich als eine kleine fixe Idee gestartet ist, dass es einfach funktioniert.
Ja.
Und ich finde, wenn was funktioniert, dann ist es doch Berechtigung genug. Und es wächst so schön und es ist so, es fühlt sich alles so Schritt für Schritt natürlich an, dieses Wachstum.
Unsere kleine Brücke.
Ja, wirklich. Ich glaube, das ist das, wo ich dann immer wieder denke, es ist ja nicht so, dass wir so riesengroßen Zielen hinterherhangeln, sondern wir gehen Schritt für Schritt einfach weiter und die Sachen ergeben sich auseinander. Mm. Und das ist so ein, fast wie so ein organisches Gefühl, dass ich denke, das bestätigt einen einfach.
Und ich glaube, deswegen ist es auch fast für uns sowas wie eine, ja, so eine Selbstverständlichkeit, dass auch ein politischer Content für uns so dazugehört, weil das, was wir tun, ist ja nicht nur hübsches Denim-Design zu entwerfen. Wir wollen ja viel mehr. Wir wollen ja zeigen, dass man Produkte und vor allem Arbeitsprozesse in der Textil- und Modeindustrie anders denken kann. Und ich finde es so toll zu sehen, was wir da bisher jetzt schon gewuppt haben und finde es so wichtig, da immer wieder über Problematiken wie Überkonsum, Überproduktion, Lieferkettengesetz, whatever zu berichten, weil diese Branche ist voll von Themen, über die man sprechen muss.
Und wir sehen ja einfach in der Praxis, dass die Sachen so eng zusammenhängen. Du kannst das eine nicht ohne das andere behandeln. Mhm. Also, ne, auch wenn, vorhin sprachst du schon an, wenn es um Rassismus geht, das ist absolut auch ein Thema in der Mode und das kann man nicht aussparen. Oder wenn es, also Lieferketten hattest du ja schon gesagt. Also es ist einfach so ein enger Kosmos, da kann man, finde ich, nicht sagen, ich mache Fair Fashion nur, weil das ist gerade modern oder sowas.
Schön wär's.
Schön wär's. Aber hättest du gedacht, dass uns unser Weg, also wir hatten ja irgendwann mal gesagt, als wir ganz neu angefangen haben, Mensch, voll die lustige Idee, lass doch mal sagen, wir machen in fünf Jahren stellen wir 5 Leute in 5 festen Jobs an. Mhm. Das war ja erstmal nur so eine Art lustiges Gerüst.
Ja,
und
diese
ich hatte da noch gar keinen Gedanken dazu. Hättest du gedacht, dass man, wohin uns unser Weg so führt?
Also ich finde es toll, dass wir in 5 Jahren nicht nur 5 Leute eingestellt haben, sondern insgesamt mittlerweile 11 Mitarbeiter haben.
Das ist echt verrückt.
Mitarbeiterinnen, das ist echt mega cool. Also ich empfinde das so wie du, das hat so eine Eigendynamik, Bridge and Tunnel, dass Also die Themen, die wir vor 5 Jahren wichtig fanden, sind jetzt, finde ich, noch wichtiger geworden, weil sich zum Glück immer mehr Menschen für den Klimawandel interessieren, für faire Arbeitsbedingungen, für das Thema, wie gehen wir mit Überproduktion auf diesem Planeten um. Und ich finde es total schön zu sehen, dass das, wo vor 5 Jahren noch ein paar Leute gedacht haben zu uns, da habt ihr euch aber relativ viele Themen da aufgeladen, die sind auf einmal jetzt total zeitgeistig. Und das macht mir richtig gute Laune.
Das finde ich auch so toll. Also die Leute, die gesagt haben so, nee, ernsthaft? Ich glaube,
lokale
das ist
Produktion, Upcycling, nee.
Och, und was auch Güte. Noch, ach, Herr Jemenik. Ja. Dass man denen sagen kann, du, ja, doch, das klappt, sehr schön, guck doch mal. Aber gibt es auch manchmal also noch Momente, wo du so zweifelst an dem, was wir, oder wo deine Motivation ganz tief in den Keller sinkt?
Liebste Lotte, nicht solange du an meiner Seite bist. Ey, ohne Scheiß. Alleine würde ich ständig an irgendwas zweifeln.
Auf jeden Fall.
So ein verrücktes Unterfangen kann man nur zu zweit machen. Ich bin heilfroh, dass wir das zusammen machen. Sonst hätte ich hier schon den Knall des Jahrhunderts erlebt.
Absolut, das ist der Profi-Tipp schlechthin. Ne? Mach das zu zweit.
In jedem Fall. Ja, es gibt doch immer wieder mal Sachen, wo man denkt, hätte man auch so machen können. Aber letztlich, finde ich, ist ja jede kleine Irrung, die wir mal durchlaufen, oder jeder kleine Fehler auch total viel wert, weil man dann ja weiß, dass man es das nächste Mal anders macht. Also ich finde...
Obwohl, ich finde, so viele Irrungen und Wirrungen haben wir gar nicht, haben wir gar nicht genommen.
Wir haben doch eigentlich...
Also es ist ja eher so, dass einen natürlich manchmal der Alltag so ein bisschen unterbuttert. Ne?
Ja,
dass man manchmal ist es sehr viel Pflicht und sehr wenig Kür.
Ja, genau.
Da müssen wir vielleicht auch, oder sollten wir uns weiterhin die Zeit nehmen, auch einfach mal einen Schritt zurückzutreten und uns nicht so, weiß nicht, so vereinnahmen zu lassen, ne?
Ja.
Sondern auch wirklich, ich finde es so schön, wenn wir unsere netten Kaffee-Dates haben, wo wir einfach auch mal nicht über die Arbeit sprechen und nicht über alle Probleme.
Denkt, wir würden das häufig tun, das tun wir viel zu selten.
Früher jeden Dienstag.
Ja.
Wo ist es hin?
Wo ist das Kaffee? Das holen wir uns.
Ja, genau.
Ja. Aber erstmal würde ich sagen, freuen wir uns auf viele coole neue Podcast-Gäste, die uns hoffentlich bald beehren werden.
Wir freuen uns auch über weitere Themen, ne? Wenn euch irgendwie was inspiriert und ihr sagt, darüber wollen wir was hören.
Genau.
Wir
suchen alles. Und ich würde sagen, wenn euch das gefallen hat, was wir zwei hier so abends um 22 Uhr beplaudert haben, dann tun wir auch das gerne regelmäßig und machen ein kleines Recap der Dinge, die uns gerade durch den Kopf gehen, Themen, die wir schon im Podcast besprochen haben. Alles natürlich immer zum Thema Talk Slow.
Und das ist auch das Ende für heute. Ich würde sagen,
Singst du uns.
Nein, ich könnte auch was singen. Nein, ich würde. Ich bin eine sehr gute Sängerin. Nein, ich wollte.
Gesang gehört auch dazu. Ich kann es bestätigen.
Oh, da können wir einen ganzen Podcast drüber machen. Unbedingt. Aber vielleicht auch nicht. Ich wollte euch einfach nur noch mitgeben. Habt einen schönen Tag. Wir sehen uns, hören uns bei der nächsten Episode wieder. Und solange, Conny, jetzt unser Einsatz auf 3.
Was muss ich sagen?
Du musst sagen, keep it slow.
Okay, zieh nochmal bis 3.
Oder von 3 rückwärts.
Okay.
3, 2, 1. Keep it slow.